So für sich und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauke zu einem langen, hageren Burschen auf. Er war schon über ein Jahr lang eingesegnet, da wurde es auf einmal anders mit ihm. Und das kam von dem alten, weißen Angora-Kater, welchen der alten Trin Jans einst, ihr später verunglückter Sohn, von seiner spanischen Seereise mitgebracht hatte. Trin wohnte ein gut Stück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Karte, und wenn die Alte in ihrem Hause herumarbeitete, so pflegte diese Unform von einem Kater vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorbeifliegenden Kiebitzen hinaus zu blinzeln. Ging Hauke vorbei, so mauzte der Kater ihn an, und Hauke nickte ihm zu. Die beiden wussten, was sie miteinander hatten. Nun aber war es einmal im Frühjahr, und Hauke lag nach seiner Gewohnheit oft draußen am Deich, schon weiter unten dem Wasser zu, zwischen Strandnelken und dem duftenden Seewermut, und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen. Er hatte sich tags zuvor droben auf der Geest die Taschen voll von Kieseln gesammelt, und als in der Ebbezeit die Watten bloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schreiend darüber hinhuschten, holte er jählings einen Stein hervor und warf ihn nach den Vögeln. Er hatte das von Kindesbeinen an geübt, und meistens blieb einer auf dem Schlicke liegen. Aber ebenso oft war er dort auch nicht zu holen. Hauke hatte schon daran gedacht, den Kater mitzunehmen und als apportierenden Jagdhund zu dressieren. Aber es gab auch hier und dort feste Stellen oder Sandlager. Solchenfalls lief er hinaus und holte sich seine Beute selbst. Saß der Kater bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür, dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Raubgier so lange, bis Hauke ihm einen der erbeuteten Vögel zuwarf. Als er heute, seine Jacke auf der Schulter, heimging, trug er nur einen ihm noch unbekannten, aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Vogel mit nach Hause, und der Kater mauzte wie gewöhnlich, als er ihn kommen sah. Aber Hauke wollte seine Beute, es mag ein Eisvogel gewesen sein, diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an die Gier des Tieres. »Umschicht«, rief er ihm zu, »heute mir, morgen dir. Das hier ist kein Katerfressen.« Aber der Kater kam vorsichtigen Schrittes herangeschlichen. Hauke stand und sah ihn an. Der Vogel hing an seiner Hand, und der Kater blieb mit erhobener Tatze stehen. Doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so ganz zu kennen. Denn während er ihm seinen Rücken zugewandt hatte und eben für Bass wollte, fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute sich entrissen, und zugleich schlug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch. Ein Grimm, wie gleichfalls eines Raubtiers, flog dem jungen Menschen ins Blut. Er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt. Mit der Faust hielt er das mächtige Tier empor und würgte es, dass die Augen ihm aus den rauen Haaren vorquollen, nicht achtend, dass die starken Hintertatzen ihm den Arm zerfleischten. »Hoi ho!« schrie er und packte ihn noch fester. »Wollen sehen, wer's von uns beiden am längsten aushält!« Plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katze schlaff herunter, und Hauke ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Karte der Alten. Da sie sich nicht rührte, wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort. Aber der Angora-Kater war das Kleinod seiner Herren. Er war ihr Geselle und das Einzige, was ihr Sohn, der Matrose, ihr nachgelassen hatte, nachdem er hier an der Küste seinen jähen Tod gefunden hatte, da er im Sturm seiner Mutter beim Porrenfangen hatte helfen wollen. Hauke mochte kaum 100 Schritte weiter getan haben, während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden auffing, als schon von der Karte her ihm ein Geheul und Zetern in die Ohren gellte. Da wandte er sich und sah davor das alte Weib am Boden liegen. Das greise Haar flog ihr im Winde um das rote Kopftuch. »Tot«, rief sie, »tot«, und erhob dreuend ihren mageren Arm gegen ihn. »Du sollst verflucht sein! Du hast ihn totgeschlagen, du nichtsnutziger Strandläufer! Du warst nicht wert, ihm seinen Schwanz zu bürsten!« Sie warf sich über das Tier und wischte zärtlich mit ihrer Schürze ihm das Blut fort, das noch aus Nas und Schnauze rann. Dann hob sie aufs Neue an zu zetern. »Bist du bald fertig?« rief Hauke ihr zu. »Dann lass dir sagen, ich will dir einen Kater schaffen, der mit Maus- und Rattenblut zufrieden ist.« Darauf ging er, scheinbar auf nichts mehr achtend, für Bas. Aber die tote Katze musste ihm doch im Kopfe Wirrsal machen, denn er ging, als er zu den Häusern gekommen war, dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und eine weite Strecke noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu. Inmittelst wanderte auch Trinjans auf demselben in der gleichen Richtung. Sie trug in einem alten blaukarierten Kissenüberzug eine Last in ihren Armen, die sie sorgsam, als wär's ein Kind, umklammerte. Ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind. »Was schleppt sie da, Trina?« frug ein Bauer, der ihr entgegenkam. »Mehr als dein Haus und Hof«, erwiderte die Alte. Dann ging sie eifrig weiter. Als sie dem unten liegenden Hause des alten Haien nahe kam, ging sie den Akt, wie man bei uns die Trift- und Fußwege nennt, die schräg an der Seite des Deiches hinab- oder hinaufführen, zu den Häusern hinunter. Der alte Tede Hain stand eben vor der Tür und sah ins Wetter. »Na, Trin«, sagte er, als sie pustend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde bohrte, »was bringt sie Neues in ihrem Sack?« »Erst lass mich in die Stube, Tede Hain, dann soll er's sehen.« Und ihre Augen sahen ihn mit seltsamen Funkeln an. »So kommen Sie«, sagte der Alte. Was gingen ihnen die Augen des dummen Weibes an? Und als beide eingetreten waren, fuhr sie fort. »Bring er den alten Tabakskasten und das Schreibzeug von dem Tisch. Was hat er denn immer zu schreiben? So, und nun wisch er ihn sauber ab.« Und der Alte, der fast neugierig wurde, tat alles, was sie sagte. Dann nahm sie den blauen Überzug bei beiden Zipfeln und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch. »Da hat er ihn«, rief sie. »Sein Hauke hat ihn totgeschlagen.« Hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen. Sie streichelte das dicke Fell des toten Tieres, legte ihm die Tatzen zusammen, neigte ihre lange Nase über dessen Kopf und raute ihm unverständliche Zärtlichkeiten in die Ohren. Tede Hain sah dem zu. »So«, sagte er, »Hauke hat ihn totgeschlagen.« Er wusste nicht, was er mit dem heulenden Weibe machen sollte. Die Alte nickte ihn grimmig an. »Ja, ja, so Gott, das hat er getan.« Und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen. »Kein Kind, kein Lebig's mehr«, klagte sie, »und er weiß es ja wohl auch. Uns Alten, wenn's nach Allerheiligen kommt, frieren abends im Bett die Beine, und statt zu schlafen, hören wir den Nordwest an unseren Fensterläden rappeln. Ich hör's nicht gern, Tede Hain. Er kommt daher, wo mein Junge mir im Schlick versank.« Tede Hain nickte, und die Alte streichelte das Fell ihres toten Katers. »Der aber«, begann sie wieder, »wenn ich winters am Spinnrad saß, dann saß er bei mir und spann auch und sah mich an mit seinen grünen Augen. Und kroch ich, wenn's mir kalt wurde, in mein Bett. Es dauerte nicht lang, so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine, und wir schliefen so warm mitsammen, als hätte ich noch meinen jungen Schatz im Bett.« Die Alte, als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung, sah den neben ihr stehenden Alten mit ihren funkelnden Augen an. Tede Hain aber sagte bedächtig, »Ich weiß ihr einen Rat, Trinjans.« Und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silbermünze aus der Schublade. »Sie sagt, dass Hauke ihr das Tier vom Leben gebracht hat, und ich weiß, sie lügt nicht. Aber hier ist ein Krontaler vom Christian dem Vierten. Damit kauft sie sich ein gegerbtes Lammfell für ihre kalten Beine. Und wenn unsere Katze nächstens Junge wirft, so mag sie sich das Größte davon aussuchen. Das zusammen tut wohl einen altersschwachen Angora-Kater. Und nun nehmen Sie das Vieh und bringen Sie es meinethalb an den Racker in der Stadt. Und halt sie das Maul, dass es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat.« Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Taler gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen, die sie unter ihren Röcken trug. Dann stopfte sie den Kater wieder in das Bettbür, wischte mit ihrer Schürze die Blutflecken von dem Tisch und starkte zur Tür hinaus. »Vergiss er mir nur den jungen Kater nicht«, rief sie noch zurück.